Sie kennen das vermutlich. Da hat man gerade mal 5 Minuten Pause. Das Smartphone liegt eh schon vor einem. Also zack, schnell entsperrt, reingeschaut. Was hat man verpasst? Was hat sich in der Welt getan, während man beschäftigt war? Und dann spätestens, egal in welche App man schaut, nach ein paar Momenten bereut man es schon wieder zutiefst. Einfach viel zu deprimierend und so niederschlagend die Nachrichten, die da auf einen einpurzeln. Die geopolitische Achterbahnfahrt nimmt kein Ende. Anscheinend eine nicht abreißende Serie an Insolvenzen in Deutschland und die dazugehörigen wildesten politischen Debatten. Und dann denkt man sich, gibt es denn gar keine guten Nachrichten da draußen? Und vor allem Antworten auf all die sich stapelnden, drängenden Herausforderungen. Gerade in Europa, in Deutschland hat man das Gefühl, man steht gar nicht mehr auf dem Spielfeld. Man steht am Rand und schaut zu, wie andere Geschichte für uns schreiben. Und dann denkt man, vielleicht bin ich sogar die dramatische Gestalt in diesem Plot, der sich da gerade entspinnt. Aber muss das so sein? Gibt es nicht doch gute Nachrichten da draußen, Antworten, Lösungen? Und wie schaffen wir es, den Stift wieder selbst in die Hand zu nehmen und die Erzählung über unsere Zukunft zurückzuerobern? Genau darum geht es in der nächsten Stunde. Was müssen Wirtschaft und Politik tun, um gemeinsam wirklich an diesen Antworten zu arbeiten und nicht nur das, sondern um sie endlich in Bewegung zu setzen? Welche Innovationen brauchen wir dafür wirklich? Und das Wichtigste ist, welche Erzählung brauchen wir, um uns gemeinsam in Bewegung zu setzen und daran zu arbeiten? Und damit herzlich willkommen bei Die Zuversichtlichen, der 15. Ausgabe mittlerweile von unserer fortlaufenden Diskussionsreihe mit wechselnden AutorInnen oder ExpertInnen rund um das Thema einer zukunftsfähigen Wirtschaft und Gesellschaft und das Wichtigste, unser aller Beitrag dazu. Heute mal wieder aus Mainz. Die Hütte ist bei Proppe voll. Wir haben noch Stühle rangebaut, denn wir haben einen ganz besonderen Gast mit dabei. Ein Meister, wenn es darum geht, wirklich packende Thriller zu erzählen, die gleichzeitig wirklich akribisch recherchiert sind, wenn sie sich um Zukunftsthemen drehen und da sehr, sehr tief eintauchen. Nicht nur das, er hat wirklich Romane geschrieben, die weltbekannt sind, Der Schwarm, Die Tyrannei des Schmetterlings, aber auch Sachbücher wie Was, wenn wir einfach die Welt retten? Und er sitzt schon direkt neben mir. Herzlich willkommen, Frank Schätzing. Frank. Schön, dass du da bist. Schön, dass du es geschafft hast. Ich weiß, es hat ein bisschen länger gedauert als sonst. Die Geschichte, die wir gerade alle in Deutschland kennen, ein paar Schneeflocken und das Leben wird aufregend.
Na, die Deutsche Bundesbahn kann auch ohne Schnee nicht funktionieren. Also, und tatsächlich hat sie alles daran gesetzt, dass ich heute nicht erscheine. Aber man muss eines sagen, die Züge, die Gleise, die Weichen, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber die Mitarbeiter waren alle durchweg super freundlich. Und das begegnet mir eigentlich ständig, wenn ich Bahn fahre. Es funktioniert vieles nicht, aber die menschliche Qualität an Bord ist dann doch sehr hoch. Und am Ende kommt es doch darauf an, dass wir als Menschen miteinander gut zurechtkommen, dann kriegen wir auch alles gebacken.
Ich glaube, das ist auch ein typisch kölscher, geselliger Blick auf die Dinge, würde ich sagen.
Ja. Naja gut, wir müssen ja irgendwie 2000 Jahre miteinander auskommen und wir sind ja eigentlich keine Kölner, sondern wir kommen ja aus Rom und aus Nubien und wir sind Goten und Germanen und was weiß ich nicht alles. Ja, das ist die kölsche Seele. Es hätte noch immer Joti Young.
Ebenfalls mit dabei, wie immer, Reinhard Schneider, Inhaber von Werner und Merz, für sein Unternehmertum mit zahlreichen Umweltpreisen ausgezeichnet, Autor von Die Ablenkungsfalle, die versteckten Tricks der Ökologiebremser und ich würde mal sagen, klar positionierte Stimme für eine zukunftsfähige Wirtschaft. Herzlich willkommen, Reinhard.
Grüß dich, danke.
Dein Weg viel kürzer, aber nicht weniger beschwerlich, weil du hast dir ein Geschenk aus dem Skiurlaub mitgebracht, aber...
Naja, also ich habe ja auch irgendwie indirekt den Schneefall genutzt für mich, für ein disruptives Erlebnis der persönlichen Art, aber das Kreuzband wird dann morgen wieder zusammengeflickt.
Das wollte ich sagen, aber du hast den Termin extra so weit geschoben, damit wir uns heute noch hier unterhalten können, ja. Sehr gut. Steigen wir direkt ein. Frank, du schreibst mittlerweile seit 35 Jahren Bücher, habe ich gesehen. Thriller sind mit dabei, ich habe schon ein paar genannt. Sachbücher, das neben mir steht. Jetzt ganz aktuell eine Biografie über David Bowie, Spaceboy. Also ein breites Spektrum an Genres. Wenn du jetzt morgens aufwachst, gehst ans Fenster, guckst raus in die Welt, in was für einem Genre wähnst du dich da? Ist das noch so ein Thriller, wie es zum Beispiel Der Schwarm war? Oder ist das schon eher so ein dystopischer Roman wie Fahrenheit 451?
Nö, wenn ich aus dem Fenster gucke morgens, dann wende ich mich in einer Rom-Com. Denn ich wohne in einem wirklich schönen Teil Kölns in der Südstadt. Ich schaue auf Bäume. Ich gehe rüber in mein Straßencafé, trinke meinen Cappuccino, vielleicht auch noch einen zweiten, unterhalte mich mit netten Leuten. Und das ist genau der springende Punkt. Wenn ich dann die Medien konsumiere, wenn ich das Fernsehen anmache, wenn ich aufs Handy gucke, dann kriege ich natürlich den ganzen Mist frei ausgeliefert. Aber es ist ja nicht so, als ob wir permanent alle unter Bedrohung leben, sondern tatsächlich ist es so, dass jeder Einzelne von uns, wenn er sich mal überlegt, wo er eigentlich gerade ist und wie es ihm gerade geht, feststellt, dass im Grunde alles in Ordnung ist. Das heißt, wenn wir aus dem Kopfkatastrophieren mal rauskommen, stellen wir fest, dass unsere persönliche Situation oft ganz komfortabel ist. Und daraus schöpfen wir ja dann bestenfalls die Kraft, um mit den Krisen der Welt fertig zu werden.
Wie ist das bei dir, Reinhard? Bei dir sind es nicht 35 Jahre im Autorentum, sondern 26 Jahre in Fast-Moving Consumer Goods. In was für einer Phase sind wir da gerade? Was durchlebt die Wirtschaft? Ist das so komfortabel wie unser Leben, das Frank gerade beschrieben hat?
Ja, auch wir erleben das ein bisschen so, dass die eigene Situation etwas positiver ist als das, was so im Durchschnitt wiedergespiegelt wird. Aber wenn wir den Durchschnitt reden, dann kann man schon fast ein bisschen depressiv werden, wenn man das zu lange sich anschaut und betrachtet, weil es gibt ja verschiedene Marktforschungsinstrumente, die mal schauen, wie ist die Stimmungslage in Deutschland, so ein Zukunftssensor von YouGov, und selbst wenn da die Pessimismusrate, die auf einem sehr, sehr langen 5-Jahres-Maximum jetzt war, wieder ein bisschen zurückgeht und letztlich im Hauch von Optimismus einkehrt, wirkt sich das leider nicht auf das Investitionsverhalten der Wirtschaft aus. Weil was noch fehlt zwischen der mittelfristigen, langfristigen Zukunftseinschätzung und dem, was die Wirtschaft braucht, um sich festzulegen, ist so ein Stück weit Sicherheit, ja. Was kommt denn? Was kommt denn gerade auch in so einer Zeitphase in den nächsten 2 bis 5 Jahren? Und wenn die Verunsicherung, auch wenn da schon manche optimistischen Hoffnungen aufkamen, wenn die Verunsicherung noch dominiert, wird nicht investiert. Und wo nicht investiert wird, da gibt es dann halt einen geschickten Abwehrkampf, ja, gegen so als Krisenakrobat, wie es mal Stefan Grünewald beschrieben hat, da in seiner psychologischen Studie über Deutschland, um irgendwie sich durchzuschlängeln in der Multikrise und sich über auch diese, wie haben wir es mal genannt, Opportunismus-Agilität, halt kleine Fortschritte oder kleine Vorteile zu sichern, um irgendwo nur mal gerade so ins nächste oder übernächste Jahr zu kommen. Und das ist halt ein Verhalten, was gerade in Deutschland, in der halt so eine Vorsichtskultur, manchmal auch Vermeidungskultur sehr stark ist und nicht keine Entscheidungskultur, Gift für Innovation. Weil die Innovationen brauchen ja nicht nur Erfindergeist, sondern sie brauchen auch den Willen, dann Geld zu bekommen und skaliert zu werden. Und Skalierung ist ein Riesenthema in der Wirtschaft.
Da kommen wir später noch drauf zu sprechen, aber erstmal noch so die ganze Verunsicherung. Ich habe schon das Gefühl, klar, die Situation ist komfortabel, aber so richtig Herr darüber bin ich nicht mehr. Also die langfristig für mich entscheidenden Entscheidungen treffen gerade andere an anderen Stellen der Welt.
Das war immer schon so.
Ja.
Das war sogar in der Vergangenheit noch viel mehr, als es heute der Fall ist. Also eigentlich beschweren wir uns fortgesetzt darüber, andere würden für uns die Entscheidungen treffen, haben aber durch die Demokratisierung von Teilhabe im Internet noch nie so viele Möglichkeiten gehabt, Entscheidungen zu beeinflussen. Insofern glaube ich, ist es besser, dass man sich darüber im Klaren wird, welche tollen Möglichkeiten wir da haben und dass wir sie auch wirklich nutzen. Und das, was du erzählt hast, kann ich total nachvollziehen. Das begegnet mir auch ständig. Ich bin ja auch viel mit Start-ups, mit Mittelständlern und mit großen Konzernen zusammen. Und du hast das gerade auf den Punkt gebracht. Ich glaube, was wir in Deutschland wieder lernen müssen, ist nicht, dass wir immer nur versuchen, das wenigste verkehrt zu machen, sondern endlich wieder das meiste richtig. So, und das bedingt, dass wir bereit sind, ins Risiko zu gehen. Und du hast von Sicherheit gesprochen, das ist ja ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite, ja, finde ich, dass die Industrien zum Beispiel viel mehr Planungssicherheit brauchen durch die Politik, die oft schuldig bleibt. Auf der anderen Seite ist ja diese Sicherheit genau das deutsche Problem, dass wir immer vorher ein Zertifikat haben wollen, dass es auf gar keinen Fall schiefgehen kann. Das heißt, natürlich müssen wir ins Risiko gehen und müssen auch bereit sein zu akzeptieren, wenn es mal nicht klappt. Aber am Ende des Tages, glaube ich, brauchen wir positive Zukunftserzählungen, und die haben wir nicht. Das heißt, die gibt es, aber die werden nicht kommuniziert. Wir brauchen positive Zukunftserzählungen. Und ich glaube, wir brauchen einfach mehr Teilhabe der Menschen, dass die miteinander Dinge auf die Beine stellen, mitmachen dürfen, aktiv irgendwas mitgestalten können und Erfolgserlebnisse haben.
Jetzt hast du das mit den Zertifikaten angesprochen. Die Wirtschaft zeigt ja, ist ja immer recht schnell dabei, irgendwie erstmal den Finger dann wieder Richtung Politik zu strecken und zu sagen, wir würden ja gerne, aber wir dürfen nicht. Oder eigentlich haben wir schon längst gemacht, aber jetzt grätschen die uns mit zu viel Auflagen rein. Ich sag mal, ich nehme dich jetzt einfach mal als Wirtschaftsvertreter in die Pflicht. Wo müsstet ihr als Wirtschafter ehrlich sein, wenn ihr in den Spiegel guckt und sagen so, okay, darüber müssen wir auch sprechen, wenn es darum geht, dass wir selber den Stift wieder in der Hand haben?
Ja, es ist sehr viel Trägheit in dem ganzen System drinnen. Es ist ganz interessant, jetzt ist gerade in Davos beim Weltwirtschaftsforum wieder die neueste Variante dieses Risikomanager-Index der Hauptrisiken, wie sie weltweit gesehen werden für die Zukunft, herausgekommen. Das hatten wir in der früheren Sendung auch mal gezeigt, dass kurzfristig auf der Zweijahresperspektive, das sind so die üblichen Sorgen, die man kennt, Wirtschaft, ja, jetzt ist es geopolitische Konfrontation, Nummer eins. Und ist es wieder mal so, auf der 10-Jahre-Perspektive sind die ersten 3 dringlichsten Probleme, alle ökologischer und ressourcentechnischer Art. Aber auf der 2-Jahres-Perspektive, das, was früher mal auf der 10-Jahres-Perspektive war, betrifft dann wieder die opportunistischen Sachen. Ja, wie kriegt man Sicherheit in der Wirtschaft auch wieder hin? Und es stimmt natürlich, das, was in Deutschland eigentlich von der Grundeinstellung eher so das Problem ist, auch mal ins Risiko zu gehen, müsste eigentlich von der Politik ein Stück weit zumindest im Versuch kompensiert werden, indem man zumindest klare Rahmenbedingungen schafft und sagt, okay, wenn ihr noch unsicher seid, mal auch in Dinge zu investieren, wenn ihr nicht 100% sicher seid, dass es funktioniert, dann geben wir eine gewisse Unterstützung, dann gibt es da eine Hilfestellung, dann gibt es da Vermittlungen. Und leider tickt die Wirtschaft in Deutschland eher ein bisschen reaktionsträger. Aber es ist ja leider nicht so, dass die Bundesregierung dadurch agiler geworden ist bei ihren Förderungsprogrammen, wo wir eigentlich hin müssen, ganz im Gegenteil. Sondern wir haben dann auch diese Retro-Ideen, dass man irgendwie sagt, naja, wenn wir ein bisschen Optimismus sehen werden, dann tun wir auf einer Zeitachse, die weit in die Zukunft reicht, tun wir ein blühendes Bild von Kernfusionskraftwerken, die als erste in Deutschland funktionieren, dann zeigen. Und weil das so ist und weil wir da einfach mal mit Zuversicht dran gehen, ist es ja gar nicht so schlimm, dass wir bis dahin einfach opportunistisch genau das machen, was wir immer gemacht haben, weil so lange muss es ja dann nicht mehr dauern. Und außerdem ist das gut für die Wirtschaft, weil das, was sie immer schon gemacht hat, ist für die irgendwie am besten, weil es gibt ja am meisten Sicherheit. Dass alle anderen außerhalb von Deutschland uns längst enteilt sind und viel eher in die innovativen Dinge investieren, die vielleicht in Deutschland erfunden wurden, aber die wir verpasst haben zu skalieren, das sehen wir gar nicht. Und das ist eigentlich die Erkenntnis, die jetzt gerade wieder reifen sollte, wenn Europa überlegt, wie man sich überhaupt in diesem geopolitischen Zwickmühle wieder behaupten möchte.
Jetzt hast du denn bald doch wieder so ein... Jetzt hast du den Ball doch wieder so ein bisschen in Politik gespielt. Daher nutze ich jetzt dich, Frank, wo ich dich hier habe. Was sagst du, wo muss die Wirtschaft wirklich ihre eigenen Hausaufgaben machen? Du bist ja für deine Recherchen super viel unterwegs. Gerade auch für das Buch warst du extrem viel unterwegs. Sprichst mit Wirtschaftsverbänden, hörst auch, was sie hinter den Kulissen erzählen. Also was erlebst du dort?
Naja, erstmal, glaube ich, müssen wir aufhören, den Ball ständig ins Feld des anderen zu spielen und dem die Verantwortung zuzuschanzen, wer die Kuh vom Eis zu kriegen hat. Denn wir sind nun mal Politik, Wirtschaft, wir sind Gesellschaft und natürlich kann man immer dem anderen sagen, also die Industrie sagt dann, ja, die Leute wollen es ja nicht kaufen. Ich habe ein neues Produkt, die wollen es nicht kaufen, also muss ich das alte machen. Die Politik findet irgendwelche Ausflüchte. Am Ende des Tages sind wir ein Team und wir müssen endlich verstehen, dass keiner ohne den anderen kann. Und dann müssen wir noch ein weiteres verstehen, die Transformation kommt. Und das ist etwas, was ich allen sage, ob das jetzt Startups sind oder ob ich beim Mittelstand bin oder in einem Großkonzern. Die Transformation kommt, respektive wir sind mittendrin. Und wenn wir da nicht mitmachen, wenn wir nicht auf neue Technologien, auf Zukunftstechnologien, auf neue Wertschöpfungsketten umstellen, dann sind wir morgen weg. Und das erzähle ich jedem. Die Wahrheit ist ganz einfach. Wenn ihr nicht jetzt auf die modernsten Technologien und Wertschöpfungen umstellt, seid ihr morgen nicht mehr da. Und wenn ich diese deutsche, um mal ein Beispiel zu nennen, die deutsche Angst vor künstlicher Intelligenz zum Beispiel, die immer irgendwo da, dass man da zurückzuckt und will das also zu Tode regulieren. Es ist eine Hochrisikotechnologie, die aber auch unfassbare Chancen bietet. Nur der springende Punkt ist, während wir noch darüber diskutieren und moralisieren, vollzieht sie sich woanders bereits. Und dann passiert, was du gesagt hast, dann ziehen andere an uns vorbei. Das heißt, ich muss mir darüber im Klaren werden, auch in Zukunft werden Menschen mit Menschen arbeiten, aber nur noch mit Menschen, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten. Auch in Zukunft werden deutsche Unternehmen mit anderen Unternehmen arbeiten, aber nur mit Unternehmen, die nachhaltig sind. Und wenn wir es nicht sind, werden wir verschwunden sein. Also das ist das eine, was, glaube ich, alle verstehen müssen. Das zweite, was ich immer wieder feststelle, ist, je größer die Struktur eines Unternehmens ist, desto behäbiger wird es natürlich, desto schwieriger ist es, dass es sich vom Fleck bewegt. Das heißt, viele Mittelständler und Start-ups sagen mir, ich habe ein Problem damit, ich habe die ganzen innovativen Produkte und Ideen, aber die wollen sie nicht kaufen. Und dann machen sie die Erfahrung, dass wenn der eine es nicht haben will, weil er es nicht verändern will, kommt ein anderer aus der Ecke und sagt, na wunderbar, dann nehme ich es. Das heißt, ich stelle schon fest, dass die Startups und der Mittelstand potenziell immer auf der richtigen Seite sind, weil ihr größter Kunde ist die Zukunft. Und die Großen, die Saurier, die nicht mitmachen wollen, die gehen den Weg der Saurier. Das erfordert einen relativ langen Atem. Ich möchte nur in dem Zusammenhang auch nochmal darauf hinweisen, wir haben diese Bräsigkeit in Deutschland, wir haben auf der anderen Seite aber auch blitzgescheite und sehr flexible und schnelle und tolle junge Unternehmerinnen und Unternehmer, die tolle Unternehmen hier in Deutschland an den Start gebracht haben und bringen. Wir haben jetzt endlich eine erfreulichere Entwicklung in der Risikokapitalfinanzierung. Vergangenes Jahr hatten wir 13,5 Milliarden, die in Startups geflossen sind. Das ist dann mehr als vorher gewesen. Es wird hoffentlich noch mehr dieses Jahr. Wir haben mittlerweile in Deutschland Europas leistungsfähigsten Rechner. In München wird einer der größten Rechner der Welt entstehen. Wir haben in Metzingen eine der weltgrößten und bedeutendsten Robotikfirmen. Wir haben auf so vielen Feldern, haben wir hier gute Ideen. Wir sind richtig, richtig toll, was unser kreatives Potenzial angeht. Wir müssen nur endlich lernen, es auch auf die Straße zu bringen.
Ist es denn so einfach? Weil das ist was man wirklich so alle 5 Jahre hört zu dem dann anstehenden Thema. Früher war es PV, dann war es Windkraft, dann war es Wasserstoff, jetzt ist es KI. Dann sagt man immer, wir sind ganz vorne mit dabei, Platz 1 bis 4, was die Grundlagenforschung angeht. Aber was passiert dann, wenn das eigentlich doch alles da ist? Wo geht das dann hin?
Ja, also ich bin ein großer Fan von tollen Ideen, gerade auch für Startups. Und diese Kreativität, die dort auch erstmal angeschoben wird und im Kleinen schon mal den Skalierungsanfang setzt, die ist auch unerlässlich. Aber ich denke, es gibt so eine ganz, ganz kritische Phase, bei der nachher der Verkauf der Idee stattfindet. An wen und was macht er damit? Mit welchem Interesse? Und man kann nur hoffen, dass es also möglichst viele auch umsetzungswillige Käufer gibt, die sagen, ich will das voranbringen, ich sehe da eine echte Chance und ich tue in genau das investieren, was dort angefangen wurde. Und selbst wenn nicht alles funktionieren kann, das meiste oder genügend großer Anteil kann dann vielleicht wirklich eine Chance kriegen, auch irgendwann sich wirtschaftlich selbst zu tragen. Ich sehe allerdings auch einige Beispiele, und das sind manchmal gar nicht so wenige, wenn man das mal zusammenfasst, auch in den Bereichen, in denen wir so Kreislaufwirtschaft und Plastik uns einigermaßen auskennen, wo Großkonzerne Ideen auch aus Startups herausgekauft haben, nicht um sie umzusetzen, Sperrpatente, die gesammelt werden, um damit einen Schutzwolk, einen Schutzschirm zu machen, damit jemand anders nicht Wettbewerber wird der alten fossilen Technologien, die man selber verfolgt, und einfach den anderen daran zu hindern, dann das Sinnhafte, was da gerade erfunden wurde, voranzutreiben und zu skalieren. Und man weiß es natürlich nicht, in welche Hände nachher das dann, es gibt ja manchmal auch mehrere Stufen, dass es dann weiterverkauft wird, in welche Hände das jeweils gelangt. Und deswegen ist immer die Frage, gibt es dort so eine kritische Skalierungslücke, die entscheidet, ob jetzt etwas wirklich die Chance erhält, sich allein stehend wirtschaftlich zu bewähren. Und da sind Mittelständler oft langfristig denkender und stabiler zu sagen, wir wollen keine Sperrpatente, das können wir uns nicht leisten, sondern wenn wir so viel Geld ausgeben für eine Idee oder vielleicht die selber entwickelt haben oder auch kaufen, dann sind wir auch erpicht darauf, daraus etwas zu machen. Und dann sind wir nicht mehr in der Phase der Startups, sondern dann sind wir schon in der Phase, wo Startups dann übergeht in Best Practice. Das Problem von Best Practice ist häufig, da ist schon ein bisschen Zeit vergangen und dann ist es nicht mehr so spektakulär, disruptiv, neuartig, sodass jeder gerne drüber redet, sondern dann haben wahrscheinlich einige schon mal gehört, aha, es gibt die und die Idee und da ist man schon ein paar Jahre dran und es ist bekannt. Und dann ist das leider auch Storytelling schädlich in der heutigen Medienlandschaft, über Dinge zu reden, die schon mal erwähnt wurden von anderen, die eigentlich schon bekannt sind, wo es darum geht, schaffen die Schwelle zur Eigenständigkeit in der Skalierung, kriegen die weiteres Kapital oder werden die vielleicht sogar über widrige Rahmenbedingungen von der Politik eher ausgebremst, wo eher Lobbyisten von den alten Fossilindustrien das Sagen haben. Und es schreibt niemand drüber, wenn man sagt, hey, sexy ist der ganz, ganz frische Gedanke, gerade erst entstanden im Labor und mal gucken, ja, ganz, ganz frisch, ganz unschuldig. Oder so große Zielsymbol in weiter Zukunft, die disruptive Technologie dann in 10 Jahren. Aber in der Zwischenzeit entscheidet sich, welche Abzweigungen man nimmt in der Wirtschaft, weil das ist genau die Phase 2 bis 5 Jahre, wo entweder investiert wird oder nicht. Und da reden wenige darüber, weil da sind Mittelständler am Kämpfen, überhaupt eine Chance zu haben, eine Refinanzierung für eine Idee zu bekommen, während das Althergebrachte immer noch gefördert wird.
Das war übrigens das in den letzten, vor allem in den letzten 10 Jahren, und das ist leider auch das Erbe der Merkel-Ära, dass wir eben nicht investiert haben in diese Unternehmen. Ne? Sei es jetzt die Startups, aber auch der Mittelstand hat natürlich immer eine Finanzierungslücke gehabt, weil jeder gesagt hat, lass uns lieber beim Alten bleiben. Ich habe mich in den letzten Jahren, was habe ich mich mit FDP-Leuten darüber gefetzt, die uns mit diesem Begriff der Technologieoffenheit verarscht haben, der nichts anderes bedeutete, als Auslauftechnologien nachzubeatmen. Ne? Ja. Und dann immer unter diesem verlogenen Argument, man würde damit Arbeitsplätze sichern. So, und wie vollziehen sich denn Transformationen? Sie vollziehen sich so, dass ein Wertschöpfungsmodell an seine Grenzen gelangt und man weiß, eigentlich funktioniert das nicht mehr lange und am Horizont taucht ein Neues auf. So, und dann wird das Neue ausprobiert und dann irgendwann übernimmt das Neue. So, und jetzt kann ich hingehen und kann sagen, ich verweigere mich dieser Entwicklung so lange wie möglich, damit ich hier keine Arbeitsplätze gefährde. Oder ich kann sagen, ich implementiere das so schnell wie möglich, um dann in dem Moment zwar einen Kraftakt zu verbringen, aber die Arbeitsplätze der Zukunft zu schaffen. Der Weg eben, was du gerade geschildert hast, das möglichst lange eben zu vermeiden, führt ja nur dazu, dass andere dann das Rennen machen. Und ich glaube, mein Eindruck ist, ich will es nicht allzu schön reden, aber mein Eindruck ist schon, mit je mehr Leuten ich mich jetzt unterhalte in den letzten Jahren, dass wir allmählich in Deutschland merken, dass dieses Hintertreffen, in dem wir uns befinden, ja nicht entstanden ist, weil wir doof sind und weil wir nicht die Ideen haben, weil wir keine klugen, innovativen Köpfe haben, sondern weil wir eben diesem Merkel-Prinzip Stillstand ist Sicherheit allzu lange vertraut haben und eben nicht den Mut hatten, Dinge in die Hand zu nehmen. Jetzt geht es uns schlecht. Und was machst du, wenn du im Rücken zur Wand stehst? Du kannst eigentlich nur nach vorne gehen. Insofern glaube ich, dass wir hier vielleicht ein bisschen mehr Dynamik haben. Das müssen wir zusammen mit Europa auch hinkriegen. Ist auch ganz klar. Das ist, meine ich, kann man in Deutschland nicht isoliert betrachten. Ich denke, wir müssen das als ein europäisches Phänomen betrachten. Und wir müssen, dann bin ich auch fertig, aber der letzte Punkt vielleicht noch, dass wir reden viel über Risiken, das stimmt. Aber ich habe immer gesagt, wenn du mir ein Risiko nennst, dann sag mir auch in einem Atemzug mal, welche Chance sich daraus ergibt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, was in den USA passiert, diese Beschädigung der transatlantischen Freundschaft, diese Unverlässlichkeit, die Chance, die wir schon längst hätten nutzen sollen, ist doch die, dass wir dann eben unsere Innovationspower, unsere Wirtschaftspower in Europa, immerhin der größte Binnenmarkt der Welt, dass wir die jetzt erst recht ausbauen und diese Power hier entwickeln und sagen, dann gehen wir eben jetzt hier nach vorne. Treibstoff hätten wir und gerade die Krisen liefern uns auch Treibstoff.
Die Chance gäbe es, wenn ich allerdings in die Nachrichten gucke. Wenn man in Deutschland wissen will, wie es der Volksseele geht, dann schaut man meistens bei Bild Online rein, weil die haben schon ein Gespür dafür, was resoniert. Mhm. Und dann merkt man aber auch immer, was ist so die aktuelle Kampagne, die sie fahren. Und seit ein paar Wochen ist das einfach wirklich jeden Tag weit oben zu platzieren, dass irgendwo in Deutschland ein Mittelständler Insolvenz anmelden musste, meistens aus dem Maschinenbau. Mhm. Und dann ist so die Frage, okay, wie weit müssen wir das sehen, damit wir wissen, okay, manchen Maschinenbauern geht's nicht gut. Mhm. Und wie weit schreiben wir uns dann so eine Krise und so, wir stehen mit dem Rücken an die Wand, Situation dann auch selbst herbei?
Also, das tun wir ganz sicherlich. Das hat auch was damit zu tun, dass wir in Deutschland der Meinung sind, der Pessimismus wäre dem Optimismus intellektuell etwas überlegen. Und darum lieben wir schlechte Nachrichten so sehr. Und dann ist das dann natürlich auch eine Masche der Bild-Zeitung, die einfach vom Katastrophismus lebt. Oh. Das hat was damit zu tun, das ist evolutionär bedingt. Damals, wenn du in deiner Höhle gelegen hast und irgendjemand hat gesagt, da nähert sich was durchs Gras und da zieht ein Gewitter auf, dann warst du wach. Dann warst du auf dem Kiviv. Dann hast du dir das angehört. Wenn einer gesagt hat, ist alles in Ordnung, hast du dich rumgedreht, hast gesagt, okay, dann schlafe ich weiter. Die Behauptung der Medienlandschaft, die daraus entstanden ist, ist natürlich ein bisschen, dass sich schlechte Nachrichten besser verkaufen. Schlechte Nachrichten sorgen dafür, dass du natürlich genauer hinschaust und dann sagst du, das will ich jetzt wissen. Aber ich habe mir ja mal so vor einem halben Jahr überlegt, mach doch auf deinem Insta-Kanal mal ein neues Format und das nennst du Friendly Facts. Friendly Facts heißt also, es gibt jede Woche ein Filmchen und ich verkünde nur gute Nachrichten. Ich suche mir in Deutschland und Europa, suche ich mir gute Nachrichten raus und darüber mache ich dann einen kleinen Film. Und wenn du gezielt nach guten Nachrichten suchst, dann findest du die auch. Klar machen viele Unternehmen pleite. Es entstehen aber in Deutschland jeden Tag mehr neue Unternehmen als pleite machen. So, wir sind im Bereich der Patentanmeldungen hinter den USA weltweit auf Platz 2. Außer den USA meldet kein Land in der Welt so viele Patente, neue Patente und Ideen an wie Deutschland. Das kann man ja auch mal erzählen. Also, du hast recht, wir brauchen andere Narrative, wir brauchen positivere Erzählungen, wir brauchen bessere Zukunftserzählungen und wir müssen den Spaß daran vermitteln, dabei mitmachen zu wollen.
Jetzt gibt es ja nicht nur die Bild-Zeitung, es gibt noch ganz viele andere Medien, also durchaus gewogen. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass, was Frank beschrieben hat, dass die negativen Nachrichten überwiegen, findet sich da auch wieder. Wie würdest du das sehen?
Ja, also gerade mit der Wirtschaft hadert man in Deutschland ja gern einmal, wenn man sich vorstellt, wer ist denn die Wirtschaft? Ist die Wirtschaft ein anonymer Großkonzern, da kann man vielleicht irgendwo schauen, okay, was stellen die her, was tun die, durch welches Verhalten fallen die auf, aber die sind schwer zu erfassen, weil man sieht ja immer nur einen Teil von dem, kann ich beurteilen, was machen die vielleicht in anderen Ländern irgendwie anders oder gleich, und dann gibt es natürlich den Teil, der dann einfach über PR bestimmt wird mit einem entsprechenden Ausstrahlungs- und Reichweitendruck, wenn man da sehr viel Geld hat und da sehr viel Positives erzählen kann. Aber wie wir schon mal hatten, naja, manche Großkonzerne, viele Großkonzerne sind natürlich auch jetzt nicht unbedingt die dynamischsten, wenn es um Innovationen geht, weil deren Superkraft ist die schon vorhandene Skalierung. Das heißt, die haben ihre üblichen Dinge auf Produktivitäten entwickeln können über Jahrzehnte, wo die sagen können, da können wir eigentlich Jahrzehnte noch weiter melken und wären finanziell glücklich dabei und die Analysten finden das toll und geben uns neues Geld. Bei denjenigen, die eigentlich Innovation treiben können, bei den Mittelgroßen, die vielleicht eine tolle Idee aus dem Startup haben oder selber entwickelt haben und eigentlich so an der Schwelle sind, will man noch investieren, kann man noch investieren, da tritt wieder ein anderes Phänomen auf, weil wenn das Mittelständler sind, dann gibt es da einzelne Personen. Da wird also das Unternehmen einem Unternehmer zugeordnet und das ist ja auch schon wieder fast so ein bisschen suspekt. Dann ist ja was, da gibt es irgendwie eine Familie oder einzelne wenige und dem gehört das alles. Und was macht der dann eigentlich damit? Ist das dann überhaupt noch gesellschaftlicher Mehrnutzen oder ab wann wird denn eigentlich der Eigennutzen überbordend? Weil da ist ja immer so eine Versuchung drin. Da ist ja dann wieder dieses soziale Thema, ne? Ganz viel Kapital und weniger Kapital bei den anderen. Wie zeigt sich denn das? Und da verlieren auch Medien einen Blick für die üblichen Verhältnismäßigkeiten. Es gibt ganz, 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 ganz viele Unternehmen und Unternehmer, gerade im Mittelstand, die eigentlich sehr viele ethisch tolle, gesellschaftsdienliche Ziele verfolgen und dass natürlich auch eine Gewinnerzielungsabsicht dabei sein muss, um investieren zu können. Das ist eigentlich eine Binsenweisheit der BWL, aber das heißt noch lange nicht, dass das alles irgendwie geißens sind oder die dann halt über die Stränge schlagen und Steuern hinterziehen.
Absolut.
Oder irgendwie anders kriminell werden. Mhm. Aber genau diese Fälle, wo dann Steuern hinterzogen werden im großen Stil oder man irgendwie kriminell geworden ist, Banker oder was weiß ich, die schaffen es alle in die Medien und prägen das Bild, während die Mehrheit der sozial dienlichen Angestrengten, die bleibt immer in der Versenkung der Unkenntlichkeit medial, weil man irgendwie sagt, Moment, Moment, wir müssen eigentlich nur warten, bis der Selbstbezogenheit, der Eigennutz überbordet und dann erwischen wir die auch noch, weil, wer weiß, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Was die eigentlich, die Mehrheit an Unternehmen, dann für berechtigte, nicht nur Hoffnung, sondern auch echte Interessen haben, ein ausgeglichenes Playing Field, also ein gleiche Wettbewerbschancen zu bekommen, in einem Regime wirtschaftspolitischen Gestaltung, in der die Großen nicht nur die Skaleneffekte auf ihrer Seite haben, sondern auch den Lobbyismus auf ihrer Seite haben, da wird es dann wieder ungleich und am Ende heißt, ja, das mit dem Mittelstand, ja, das ist irgendwie, das schafft nur soziale Ungleichheiten, das ist vielleicht gar nicht so gut. Jüngst wieder eine Debatte in der SPD auch, wie das so ist mit Kapitalverteilung und so weiter. Aber dass dort mal positive Narrative entstehen über das auch vermeintlich unspektakuläre, weil es schon vielleicht nicht eine frisch erfundene Technologie ist, aber eine, die kämpft zur Durchsetzungsfähigkeit, das kommt ganz selten vor.
Dann brauchen wir eine andere Art der Kommunikation, ne? Wenn ich da kurz rein darf. Denn du hast recht, und das sind natürlich alles sehr mächtige Gegner oder das sind auch gewachsene Strukturen. Auch der Lobbyismus ist ein sehr mächtiger Gegner. Also wie unterläufst du kommunikativ diese Mächtigen, die eigentlich immer den Ton angeben? So, und dann gehen wir mal 2000 Jahre zurück und dann war die Welt römisch und dann war ein Imperium da. Das hat alle geknüppelt und unterjocht. Und die waren sicherlich mächtiger als so ein paar Leute da im Nahen Osten. Da hat es aber trotzdem einer geschafft, eine Erzählung zu schaffen. Und er hat sogar sowas gesagt nach dem Motto, wenn du gut lebst, dann kommst du hinter in den Himmel. Also das ist schon eine fette Behauptung. Das konnte ja noch nicht mal einer nachprüfen. Aber trotzdem, ne, was ist passiert? Word by mouth. Es ist auf jeden Fall weitergegeben worden. Plötzlich haben alle darüber geredet. Das heißt, es war eine Geschichte von Zuversicht und Hoffnung. Und die Geschichten von Zuversicht und Hoffnung, also die guten Narrative, haben durchaus das Potenzial, sich auszubauen. Und dann müssen wir eben so Sachen machen, wie ihr heute Abend hier macht, oder wir müssen eben die digitalen Medien nutzen, wir müssen möglichst oft zusammenkommen, müssen diese Erzählungen in die Breite tragen und ich glaube, wir müssen auf einer Basis flacher Hierarchien in der Wirtschaft in Deutschland lernen, mehr partnerschaftlich miteinander zu arbeiten. Wir hatten in den letzten Jahren ein sehr hierarchisches Modell, das ist gewachsen, das ist auch ein bisschen die deutsche Seele. Also das ist eine pyramidale Struktur, oben sitzen die ganz Großen und die darunter, die kommen, dringen kaum zu denen durch. Und ich habe mal eine Weile im Silicon Valley, habe mir das angeguckt, wie die das da machen. Und die größten Konzernbosse und die kleinsten Ideengeber treffen sich aber im Zweifel irgendwo im Wald um die Ecke und besprechen, was es Neues gibt. Das heißt, ich glaube, wenn die Wirtschaft in Deutschland, wenn die Großen und die Mittelgroßen und die Kleinen auf einer Basis flacherer Hierarchien mehr miteinander arbeiten und sich mehr austauschen, glaube ich, dann entstehen auch diese positiveren Narrative.
Ich würde da gerne einhaken, weil ich denke auch, dass gerade in Europa, nach dem, was jetzt ja allen offensichtlich wurde, seit Davos, ja, dass das mit der Schmeichelei in Richtung Westen und dem, naja, es wird schon nicht so schlimm werden Richtung Osten, dass das jetzt nicht irgendwie eine nachhaltige Strategie ist, um Europa wieder nach vorne zu bringen, sondern dass man auch mal schauen muss, wie partnerschaftsfähig ist man denn innerhalb von Europa?
So ist es.
Und auf welcher Basis möchte man sich öffnen? Und dann habe ich auch gedacht, naja, also wenn wir früher schon mal über Verantwortungsagilität anstelle von Opportunismusagilität gesprochen haben, dann geht es auch darum, mal zu schauen, wo kann man denn, ich sag mal, wertebasierte Vertrauensräume öffnen, erst im Kleinen, wo man Gleichgesinnte auch findet, bei denen man weiß, die wollen einen nicht sofort über den Tisch ziehen und mit Dominanzgehabe irgendwo erpressen, sondern die haben ähnliche Vorstellungen und da kann man wirklich offen nach Synergien suchen, um mit denen halt Kooperationen zu schaffen, im Kleinen zwischen einzelnen Mittelständlern, aber auch vielleicht zwischen Ländern, die ähnliche Sorgen haben und zu sagen, wir müssen nicht einfach einem Block uns anschließen, ja, und versuchen zu schauen, dass die uns dann irgendwie helfen, sondern können wir was Eigenes machen. Und wenn das funktioniert, wenn das erstaunlich gut funktioniert, weckt das vielleicht Begehrlichkeiten, auch von anderen sowas Ähnliches zu machen, weil sie sich wundern, warum kommen die so gut miteinander zurecht? Warum läuft es da? Warum zieht da nicht der eine den anderen über den Tisch? Warum klappt das mit dem Vertrauen? Und es ist immer faszinierend zu schauen, in welchen Bereichen, in welchen Umfeldern sowas schon irgendwo klappt. Und das ist ja jetzt auch so eine Sache, die jetzt wieder auf der Suche ist, wo dann irgendwie Herr Merz irgendwie guckt in anderen Ländern, wo kann man das auch auf nationaler Ebene so ein bisschen aufschließen.
Das macht er ganz gut, finde ich gerade.
Das macht er ganz gut, würde ich auch sagen, absolut. Weil das ist eigentlich die Stärke von Europa, die Restwerte, an die noch viele glauben, und das sind gar nicht mal so wenige, wenn man mal genau hinterfragt, dass wir die mal zusammenlegen, so haben wir da eine gemeinsame Basis, sich zu öffnen, auch informativ, da geht dann auch Open Innovation rein, um einfach mal zu schauen, was legen wir zusammen an Know-how, um schneller in diese Skalierung zu kommen und nicht immer andere an Unterstützung auf Unterstützung quasi bitten zu müssen.
Da würde ich jetzt direkt nachhaken. Vorher aber noch zwei Sachen. Das eine ist, ich hatte, während du vorhin gesprochen hast, schon die Schlagzeile morgen im Kopf. Frank Schätzings Rat für die Zukunft, lest die Bibel. aber da muss ich nachher noch...
Das nur wirklich nicht. Also,
da muss ich nachher aber nachhaken, was du mit dem erzählerischen Moment wirklich meinst, quasi, was quasi aus Autorensicht genial ist, was wir nutzen können, um wirklich effektiv Erzählungen zu kreieren, die gegen den Populismus ankommen und wirklich haften bleiben und die Leute abholen. Nebenbei noch, wir haben noch so knapp 20 Minuten. Wie immer sind alle im Stream herzlich eingeladen, Fragen, Gedanken zu teilen. Egal auf welcher Plattform ihr seid, da müsste es eigentlich überall ein Fenster geben, um im Chat wirklich direkt Fragen zu tippen. Die landen auch alle bei mir auf dem iPad und dann werden wir in den 10 Minuten Zugabe nach 19 Uhr darauf zu sprechen kommen. Und was mich auch schon freut, Frank, du bist mindestens so populär wie Robert Habeck, weil wir haben tatsächlich gerade wieder 72.000 Zuschauende im Stream. Das hatten wir nur in der Sendung mit dem Habeck. Ja.
Das freut mich. Robert ist ja auch ein Guter.
Ja, aber ich glaube, worum es geht, warum die Leute zugucken, ist eben so dieses Gefühl, ja, es braucht wieder diese Räume für Vertrauen, für Kooperation, diese Inseln, wo man miteinander redet. Die Gegenprobe, die ich machen wollte, ist allerdings, gerade scheint das Mindset in eine andere Richtung zu kippen. Man hört immer so, ja, es gibt ökologische Kipppunkte, aber es gibt gesellschaftlich positive Kipppunkte. Auf die setzen wir. Gerade scheinen eher die Negativen zu überkippen und das geht in so ein Mindset von schnell noch alles rausholen, bevor hier alles den Bach runtergeht, was ja dann auch ein Problem ist, wenn es um Investitionen in Zukunftsideen geht. Also wie siehst du dieses Gerangel zwischen diesen zwei Mindsets?
Naja, das ist heftiger denn je, weil diese Pole sehr stark aufeinander knallen. Das hat sich natürlich zugespitzt auf beiden Seiten. Deswegen hast du auch diese Spaltungstendenzen in der Gesellschaft. Ne? Also eben, ich glaube, letzten Endes kommen die ganzen Problematiken daher, dass immer mehr Menschen sich in einer globalisierten Welt, in der du jeden Tag die Befindlichkeiten eines ganzen Planeten freihaus reingereicht bekommst, wir haben eine wahnsinnige Angst vor Kontrollverlust entwickelt. Und ich glaube, das ist für den Einzelnen in seiner persönlichen Lebenswelt eine Katastrophe. Da ist die Sicherheit, die du am Anfang angemahnt hast, wieder so wichtig. Es ist, glaube ich, in einer Welt, du machst die Nachrichten an und dann sagt dir einer guten Abend und braucht 15 Minuten, um dir zu erklären, dass kein guter Abend ist, weil alles schief geht. Und du denkst, was kann ich dagegen ausrichten, was kann ich tun? Und ich glaube, diese Ohnmacht, das Gefühl, du kannst nichts mehr beitragen, du hast keine Gestaltungsmacht an dem Ganzen. Das ist es, was Leute in die Isolation treibt und letzten Endes sie dann Populisten hinterherrennen lässt, die eben kein Zukunftsversprechen abgeben, aber sagen, ich bringe dir die Vergangenheit zurück. Und ich glaube, dass ein Schlüssel darin liegen kann, dass wir mehr Modelle implementieren, bei denen Menschen zusammenarbeiten und gemeinschaftlich erfolgreich etwas entwickeln können. Ein Beispiel, oder ich sag mal zwei Beispiele aus dem Alltag. Das eine ist die Akzeptanz von Windrädern. Wir brauchen die Dinger ja nun mal. Aber wir kennen das alle, die Leute sagen, nicht vor meinem Dorf. Man hat aber festgestellt, wenn man dann mit den Leuten im Dorf redet und sagt, das Windrad ist ja im Prinzip ein Produktivfaktor, also beteiligen wir euch jetzt als Unternehmer daran. Dann wird das dahingestellt, dann steht das da. Das zweite Ding ist, Detroit ist ein ganz schönes Beispiel. Detroit hat einen ganz interessanten Aufschwung die letzten Jahre hingelegt. Und das ist ja nur eine Stadt, die wirklich komplett am Boden lag. Die Industrien waren tot, jede Menge Brachflächen, den Leuten ging es nicht gut. Was haben sie gemacht? Sie haben gesagt, dann machen wir eben Urban Gardening. Das heißt, sie haben diese Brachflächen genommen und hat, irgendeiner hat gesagt, lass uns doch unser eigenes Obst und Gemüse hier anpflanzen. Das ist billiger, als wenn wir das im Supermarkt kaufen müssen. Dann haben noch ein paar ökologisch denkende Leute gesagt, dann muss es auch nicht irgendwo hergeflogen werden. So, was ist passiert? Detroit ist zu einer Metropole des Urban Gardening geworden und hat ein Gemeinschaftserlebnis vorgelebt, das darauf abzielt, erstens eine grüne Stadt zu schaffen, also eine kühle Stadt, eine Stadt mit sauberer Luft, eine Stadt, die viel CO2 speichert, aber vor allen Dingen, wo die Leute ihr eigenes Obst und Gemüse anbauen. Und dieses Modell macht Schule. Und was passiert in dem Moment? Menschen, die ihre Jobs verloren haben, Menschen, die entmutigt waren, Menschen, die gesagt haben, es geht nicht weiter, schließen sich zu etwas zusammen und haben ein Erfolgserlebnis. Und ich denke, unsere Narrative, die wir in die Breite tragen müssen, beginnen dort. Sie beginnen nicht ganz oben in der Spitze. Das ist, glaube ich, für viele nicht nachvollziehbar. Sondern sie beginnen in den persönlichen Lebenswelten, wo Menschen sich zusammentun, gemeinsam Erfolge erzielen. Und diese Geschichten müssen wir einfach stärker versuchen, mit unseren Mitteln und Möglichkeiten unter das Volk zu bringen.
Das heißt, also vielleicht gar nicht die Frage, finden wir eine Erzählung, die stark genug ist, um auf Social Media gegen Populismus anzukommen, sondern holen wir die Menschen im Alltag, in der Realität ab und sorgen für echte Erfahrungen jenseits des Screens.
Und das erzählst du dann.
Und das erzählen wir dann, ja.
Denn um das Negativbeispiel nochmal kurz in Positives umzumünzen, das Negativbeispiel ist ja, warum ist die AfD so erfolgreich? Deswegen unter anderem auch, weil sie es wie kein anderer verstanden hat, frühzeitig erfolgreiche Social Media zu machen. Da sind sie schlicht und einfach von Anfang an um Längen besser gewesen, während alle anderen noch gesagt haben, das brauchen wir nicht, das machen wir nicht, das ist neumodischer Kram. Sie haben es perfekt gespielt, das muss man ihnen einfach bei allem Mist, den sie erzählen von morgens bis abends, aber das muss man ihnen zugutehalten. Die Zweiten, die es besser machen, sind die Linke. Was zeigt uns das aber? Es zeigt, dass du mit den richtigen Narrativen, aber auch mit der richtigen Darreichungsform der Narrative, wenn das frisch, wenn das ermutigend ist, wenn das Leute packt, wenn das die Leute genau in ihre Lebenswelten abholt, dass du damit natürlich viele, viele Menschen erreichen kannst. Und das müssen wir nutzen. Die großen Treiber der Zukunft sind künstliche Intelligenz, Robotik, sind Quantencomputing, sind synthetische Biologie, sind also mit anderen Worten alles Dinge, die sich in einem großen öffentlichen digitalen Raum abspielen. Und den müssen wir einfach mit Erfolgsgeschichten besser bespielen.
Jetzt hast du gesagt, die ganzen tollen Sachen, die meistens dann auch buzzwordartig unterwegs sind, ne? Quantencomputing und dergleichen. Das heißt, wo man sich so als Normalbürger gar nicht so viel drunter vorstellen kann, aber wenn einem das nur jemand möglichst seriös erklärt, hat man das Gefühl, oh, in die Richtung könnte es gehen. Und das ist ja durchaus auch ein zweischneidiges Schwert, wenn du irgendwie zum Beispiel in deinem Bereich berichtet wird, es gibt jetzt ein Bakterium, das frisst Plastik. Dann hat man so das Gefühl, so, oh, das könnte ja wieder den Ozean wieder sauber machen oder dergleichen. Dann wiegt man sich vielleicht schon wieder so ein bisschen in falscher Sicherheit. Also wo ist so dieser feine Grat zwischen Good News, die dann tatsächlich erlebbar sind, versus Good News, die dann doch eigentlich noch eher so im Ideenraum sind und in einer falschen Sicherheit wiegen?
Ja, Frank Schätzing hat es ja gerade auch beschrieben. Also wenn man das wirklich mitreißend erzählen kann, was funktioniert und was viele Menschen irgendwie glücklich macht, dann gibt es andere Menschen, die sagen, hey, wenn die das geschafft haben, dann könnte ich das doch eigentlich im Prinzip auch, weil ich bin jetzt nicht irgendwie wesentlich dümmer oder weniger gebildet oder andere Umstände, sondern dann haben die Ersten ja schon quasi die Risikoschwelle, kann das überhaupt funktionieren, überwunden, die haben schon bewiesen und sagen, hey, das will ich doch eigentlich auch wollen. Das Problem ist so ein bisschen auch, dass medial die Hoffnungsabstumpfung schon so weit ist, dass man immer noch was Spektakuläres obendrauf setzen muss, um nochmal so einen Hoffnungsimpuls setzen zu können, wenn es um neue Technologien und Wissenschaften geht. Also es muss dann irgendwie das Bakterium des Monats sein, was noch irgendwie toller Plastik frisst, obwohl es dann nachher in der Skalierung nicht funktioniert oder halt die Algen etc. Und es ist aber so, dass das, was den größten Hebel auf die Veränderung hat, eigentlich Best Practice ist, was schon die erste Bewährungsstufe geschafft hat. Und dass Best Practice etwas ist, was glücklich machen kann, was funktioniert, sonst wäre es ja nicht Best Practice, auch wenn es nicht so spektakulös daherkommt wie irgendein Wunderbakterium, was in irgendeinem Labor gefunden ist. Das sind so diese Geschichten, wo ich auch denke, das wäre doch irgendwie spannend, sich da hineinzubegeben. Da braucht man aber ein bisschen Zeit, um diesen Erzählstrang auszuführen, weil man nicht mit so einem Big Bang irgendwie so eine Aussage kann, dieses und jenes, das Bakterium daherkommen kann, sondern so herleiten muss, wie aus etwas vermeintlich Unscheinbares eine glückliche Community, eine glückliche Gemeinschaft von Leuten, die da sehr zufrieden sind in Detroit oder anderswo. Und diese Zeit zu bekommen in der heutigen Medienwelt ist eine Herausforderung, aber wenn es funktioniert, ist dann andere solche Formate auch übernehmen, finde ich toll. Ich hatte früher mal erzählt, dass in Österreich ein Nachrichtenformat gibt über die gelungensten Umweltfortschritte, die schon existieren, direkt im Anschluss an Nachrichten, an die Hauptnachrichten, und dass das auch so ein Mutmacher ist. Aber man braucht die Aufmerksamkeit, spannend, die Zeit, diese Geschichten eine Weile herzuleiten, weil sie nicht mit so diesem ultimativen 3-Sekunden-Kniff irgendwie die Spektakulärität darstellen.
Wir müssen auch vielleicht an einem Punkt auch mal ansetzen, der mir sehr wichtig erscheint. Das ist natürlich on the long term. Aber wie sieht denn eigentlich unser Bildungssystem aus? Also was ist denn eigentlich, was passiert denn in den Schulen? Da müsste es doch eigentlich ein Hauptfach geben oder der Fokus muss darauf liegen, wie gehe ich richtig mit dem Internet, mit Social Media um, wie nutze ich die Möglichkeiten des Internet, um mich zu informieren über die Welt, wie sie so einigermaßen tatsächlich ist und nicht, wie sie eben nur in verkürzter Weise dargeboten wird, im Zweifel als Konglomerat von Katastrophen. So, und im Grunde genommen ist es so, wenn ich meine Friendly Facts mache auf meinem Insta, dann die meiste Reaktion ist, toll, das wusste ich ja gar nicht. Das heißt, man weiß es nicht. So, und wie gehen wir denn ins Netz, wenn wir nach Neuigkeiten suchen? Wir sind im Allgemeinen doch sehr versucht, in unseren Blasen zu leben. Und in diesen Blasen wirst du natürlich immer ständig darin bestätigt, dass alles den Bach runtergeht. Aber wenn wir das Netz so benutzen, wie es eigentlich auch gedacht ist, dass wir nämlich in die Breite gehen, dass wir auf einer weiten Skala Anfragen starten, um mal zu sehen, was passiert eigentlich in der Welt, werden wir feststellen, dass wir jede Menge Good News reinkriegen. Also ich glaube einfach, dass wir die Wahrnehmung der Welt bei unseren Kindern frühzeitig dahingehend schulen sollten, dass sie die Mittel und Möglichkeiten, die ihnen zur Verfügung stehen, dahingehend nutzen, sich ein repräsentatives Bild der Welt zu verschaffen und nicht nur diesen kleinen Horrorzirkus. Und ja. Weil dann kriegen wir auch on the long term ein anderes.
Da muss ich jetzt aber auch ganz ehrlich sagen, das hängt ganz stark von den Tech-Konzernen ab, die sozialen Netzwerke betreiben, die ja auch dafür sorgen oder uns anstiften, sie auf die eine oder auf die andere Art zu nutzen. Und wenn ich da gucke, was die großen Tech-Bosse gerade veranstalten, sei es in den USA oder in Deutschland, macht das mir nicht gerade Mut, dass das in eine richtige Richtung geht. Wenn man in die USA guckt, da beugen sich gerade alle fleißig vor dem neuen Herrscher. In Deutschland gibt es dann Menschen wie, ich weiß nicht, Frank Thelen oder so, das sind die prominentesten Stimmen, aber für mich jetzt auch nicht so der glaubwürdigste Fürsprecher für solide Ideen für die Zukunft, würde ich mal vorsichtig sagen. Also das heißt, wo sind für dich Stimmen, die wirklich Einfluss haben, aber auch gut positioniert sind, was die ganzen Tech-Möglichkeiten angeht?
Also den großen Superstar, den haben wir, glaube ich, tatsächlich gerade nicht. Also den gibt es wahrscheinlich, aber es gibt jetzt zumindest nicht die charismatische Figur, es sei denn, du wirst es jetzt einen zu nennen, der uns ständig im Fernsehen die Welt erklärt. Es gibt natürlich tolle Welterklärer. Es gibt so Leute wie Harald Lesch, ein großartiger Typ, ne, der sehr gut dazu in der Lage ist. Aber ich würde eine Sache ein bisschen relativieren oder MIT. Also guckt euch das an, was die macht. Das ist wirklich eine, die sehr zuversichtlich ist und die uns alles genau erklärt. Ich würde dir in einem Punkt einen Ticken widersprechen. Ja, natürlich ist das, was diese großen Tech-Konzerne machen, also diese Plattform, die sie anbieten, das kann immens gefährlich sein. Die Algorithmen sind natürlich Mechanismen, die sind ja nicht böse, die wissen ja gar nicht, dass es sie gibt, aber sie beschicken uns letzten Endes immer mit demselben, also sie formen unser Weltbild und im Zweifel vermitteln sie uns ein Falsches, aber das sind ja keine Aliens, die mit bösen Absichten gelandet sind, sondern diejenigen, die dafür sorgen, dass wir in diesen Blasen leben, sind wir. Und wir können dann hier auf der einen Seite hingehen und können sagen, wir sind selbstbewusste, selbstbestimmte Menschen und auf der anderen Seite sagen, ja, aber wir sind doch nur hilflose Opfer von denen. Sondern wir haben ein Internet zur Verfügung, in dem du, wenn du willst, alles findest. Du findest jede Meinung darin, du findest jede Perspektive, du findest alle Facts, du findest jede Menge Fake News, aber du findest auch jede Menge Right News. So, und vielleicht sollten wir bei uns mal als User anfangen und sagen, dann müssen wir uns eben zu mündigen Usern entwickeln, die endlich eben hingehen und das Internet so nutzen, wie es auch gedacht ist. Und dann, glaube ich, können die uns da, diese großen Tech-Bosse, auch nicht verarschen. So einfach ist es. Es wird uns ständig hier in Deutschland, wir reden uns auch selber gerne permanent den Opferstatus ein, dass wir immer nur Opfer der Umstände sind. Nein, wir sind nicht nur Opfer der Umstände, wir sind auch Gestalter der Umstände. Mhm. So, und wenn wir einen Gestaltungsspielraum haben, dann können wir den so oder so nutzen.
Würdest du das so stehen lassen? Gerade wenn es drum, also ich meine...
Oh, ich muss gut überlegen, ob ich da jetzt widersprechen will. Nein, aber... Ja, mündige User, natürlich sollte man das, jeder, der Kinder hat, ja, ich der fragt sich natürlich, ja. Wie kriege ich das umgesetzt? Ja? Mhm. Ich will jetzt nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, sonst kriege ich Ärger von meiner Frau. Nein, aber wir haben ja bis vor kurzem noch pubertierende Kinder gehabt, jetzt sind die schon quasi halb erwachsen. Und dann haben wir auch gedacht, sag mal, muss das immer TikTok sein? Und weißt du nicht, wie viel Fake News und Manipulation und so? Nein, nein, das gucke ich mir nicht an. Und ja, haben wir in der Schule alles gehört. Und natürlich, natürlich. Aber trotzdem, das wird dann trotzdem weiter geschaut. Okay, man kriegt das mit über die Risiken. Aber es ist halt so ein Sog, immer sehr, sehr in kurzer Taktung diese Impulse zu kriegen. Mhm. Und man wird auch darauf konditioniert, ein Stück weit, immer in diesen 4-5 Sekunden Phasen so wieder so ein High irgendwie zu haben. Und wenn man da mal so drin ist, dann kennt man es kaum mehr anders. Und dann kommt so eine Story nach. Und da wieder rauszufinden und sagen, nee, guck mal hier mit mehr Muße und in der Tiefe und guck mal Qualitätsmedien. Das ist natürlich in der entsprechenden Entwicklungsphase relativ schwer durchsetzbar. Denke ich mal. Ich hoffe nur, dass nachher die Leute irgendwo reifer werden und sagen, so, was mache ich denn jetzt? Und natürlich ist das dann so eine Frage, kann man dann ansetzen und sagen, guck mal, wo ist denn der Benefit? Wo hat man von der Vertiefung der verantwortlichen Internet- und Mediennutzung so den Vorteil? Wie kann man das greifbar werden? Weil viele wollen sich einfach bespaßen lassen oder einfach nur ablenken lassen. Und die Leute, die Zuversicht schöpfen wollen, die gehen dann in irgendeine Blase rein. Aber in der Breite mal zu recherchieren mit den vielseitigen Interessen, da haben ja nicht alle so die Motivation und auch den Hintergrund.
Gemein,
und ich frage mich, wie man das fördern kann.
Gemein formuliert könnte man ja auch sagen, damit ist die Verantwortung wieder auf das Individuum abgewälzt, auf den einzelnen Nutzer. Und die Tech-Konzerne sind raus, die sagen, ja, aber ihr benutzt das eigentlich
nur
falsch.
Ja, das ist die deutsche Entweder-Oder-Denke. Also das so einfach ist es nicht. Nur, man kann nicht immer nur alles auf andere schieben und sagen, die Mächtigen diktieren uns, was wir zu tun und zu denken haben. So ist es nicht, sondern wir müssen endlich verstehen, dass wir alle nur Individuen sind. Wir sind 8 Milliarden Einzelpersonen auf diesem Planeten. Und alles darüber, Strukturen, Konzerne, Chefetagen, Regierungen, sind alles Konstrukte. Am Ende des Tages geht es darum, was der Mensch da macht und was der Mensch da macht. So, und insofern sind wir alle in gewisser Weise Opfer der Umstände und Gestalter der Umstände. Und es heißt, dass wir das Ganze einfach transformativer und partnerschaftlicher sehen müssen. Wir werden weiter mit Social Media leben, wir werden mit Internet leben. Es ist ja nicht so, als ob wir jetzt sagen, wir nehmen den Kindern jetzt die Handys weg und dann verschwindet das. Sondern was wir tun müssen, ist bei allen, auch bei allen technologischen Revolutionen, ist es immer so, dass du erstmal etwas hat einen Hype, dann wird es übertrieben, dann stürzt es wieder ab und dann irgendwann pendelt es sich ein. Das ist normal. Das können wir, wie gesagt, durch unser Bildungssystem können wir das verändern. Das können wir dadurch verändern, dass wir eben auch am Arbeitsplatz versuchen, da stärker Einfluss auf die Menschen zu nehmen und sie mehr einzubinden. Das können wir insgesamt versuchen, indem man Menschen mehr einbindet, mehr Gemeinschaftsprojekte macht. Vielleicht auch, dass man Kids nicht so oft alleine lässt und einfach sagt, es ist so bequem, den Handy in die Hand zu drücken, dann sind sie still. Also da gibt es wirklich eine ganze Menge Mechanismen. Mhm. Aber Fakt ist, am Ende des Tages lösen wir das ganze Problem nur gemeinschaftlich. Als Gesellschaft, zusammen mit der Industrie, zusammen mit der Politik. Das ist schwer, das ist klar, das ist mir auch klar. Das funktioniert nicht von heute auf morgen. Aber meine Erfahrung ist, alles, was man gemeinschaftlich tut, ist besser als das, was man einzeln in seiner Blase tut. Mhm.
Wir haben noch grob 3 Minuten, deswegen schnell die Fragen in den Chat reintippen. Online, sei es auf YouTube, sei es über die Webseite diezuversichtlichen.de. Einfach gucken, wo ist das Fenster, wo versteckt sich das, dann landet das gleich bei mir auf dem iPad. Reinhard, was braucht es wirklich? Du hast gesagt, ganz viel liegt in der Mitte. Das ist vielleicht nicht so aufregend wie das plastikfressende Bakterium, aber es ist schon da. Wir müssen es nur industriell skalieren, wir müssen es großziehen. Das ist auch das Thema, was Frank vorhin angesprochen hat. Da fehlt uns halt oft auch noch das Geld in Europa oder zumindest der Mut, so viele hunderte Millionen da reinzustecken. Das ist dann oft die Schwelle, wo es ins Ausland wandert. Wenn es so 100 Millionen für die Industrialisierung braucht, dann kommt China mit den Geldreserven oder USA mit der Risikofreude. Also was braucht es hier, dass wir uns wirklich besinnen auf das, was wir haben und hier halten können, wenn wir denn wirklich uns dran setzen?
Vielleicht auch so ein bisschen eine Veränderung weg von der abstrakten Utopie zum Feiern von konkreten Best Practice. Weil Best Practice ist etwas, das manchmal in der Wirtschaft löst das auch so ein bisschen Neid aus. Aber Neid ist ja immer die Frage Missgunst oder der negative Neid. Das ist blöd, aber es gibt ja auch den weißen Neid, wo man sagt, hey, warum wir nicht auch? Ja, wenn die das schaffen, warum schaffen, kann man das nicht selber auch machen? Und Best Practice ist halt quasi so der kleine Bruder der großen Utopie, die halt irgendwie noch näher an der Gegenwart ist. Und Best Practice zeigt aber auch, welche der vielen Ideen die Vorselektion überlebt hat und schon auf dem Weg ist, eine echte Alternative, eine echte Option zu werden für größere Teile der Wirtschaft. Und man erkennt oftmals diese Best Practice auch daran, dass sie durchaus polarisieren und viele Widerstände kriegen und auch nicht unbedingt von der Politik unbedingt gefördert werden, weil das ist genau der Moment, wo größere Konzerne, die halt ihre Stärke in der schon erreichten Skalierung haben, sagen, warum sollen wir die jetzt hochkommen lassen, wenn die disruptiv sind für unsere Technologien, mit denen wir bisher noch gut Geld verdienen. Eigentlich so eine Suche nach Best Practice ist, die als Benchmark gezogen wird für das, was auch positiv gewertet wird, bis in den Analystenbereich, die dann sagen, okay, wer kriegt denn wirklich zu besseren Bedingungen Kapital, weil er Best Practice ist in den und den Bereichen, und zwar nicht nur wirtschaftlich, sondern vielleicht eben auch gesellschaftlich und ökologisch, gemessen auch an dem, was erreichbar ist vor Ort und nicht nur nach irgendwelchen Stabsstellen. Das Thema hatten wir auch schon so ein bisschen.
Aber wie mache ich das sexy? Weil das klingt ungefähr genauso attraktiv, wie wenn ich als Teenager daheim sitze und mir überlege, mache ich die Hausaufgaben oder gehe ich auf TikTok?
Ja, genau. Ich muss übrigens zur Ehrenrettung unserer Kinder sagen, die haben alle die Kurve gekriegt, die gucken jetzt nicht mehr TikTok, die machen das toll. Die machen wirklich toll. Aber dann sind wir wieder beim Storytelling. Ja, Erreichungs- und zwar nicht absolute ewige Glückseligkeit und Weltfrieden, aber so im Kleinen da, wo es einfach gut funktioniert, besser als erwartet funktioniert, und zwar umfassender, mit Leuten, die aus ihrem Leben auch berichten. Und ich hoffe, dass es auch mal Formate gibt, mehr, die diese Zeitspanne zur Verfügung stellen, weil es gibt in der Tat sehr viele Beispiele. Frank Schätzing hat natürlich schon einige genannt, unter anderem auch das Beispiel in Detroit, dass auch in den Ländern, in denen tatsächlich der Pessimismus ein höheres intellektuelles Niveau zugemessen bekommt, dass man sagt, okay, an was wollen wir uns denn mal orientieren, um zu schauen, was jetzt machbar ist, und zwar nicht nur als Option für die Zukunft, sondern was schon irgendwo ganz gut funktioniert und wo man anknüpfen kann, und wer hat Ideen, da noch weiter anzuknüpfen. Und da muss man die Storys sehr persönlich machen. Man muss zeigen, wie das genau in der Praxis läuft und erzählen, wie die Leute sich dabei fühlen. Es muss halt miterlebbar werden.
Was möglichst viele Menschen brauchen oder wollen, auch wenn sie noch gar nicht wissen, dass sie es wollen, das ist das, was funktioniert in Best Practice. Das ist so. Und wir dürfen nicht vergessen, die Tech-Konzerne, was waren das denn mal? Das waren Garagen. Das waren Typen in Garagen. Es ist ja jetzt nicht so, als ob die irgendwo auf die Welt gefallen wären und wären immer schon groß geworden gewesen, sondern viele dieser großen Konzerne waren irgendwann mal kleine Ideenschmieden, wo Leute mit Begeisterung an irgendetwas gearbeitet haben. Dann wurden sie groß. So, und dann haben sie irgendwann, das sind dann eben Giganten, haben sie so ein Ding rausgebracht. In diesem Teil steckt jede Menge Mittelstand, auch heute noch. dass man sich das auch nochmal klar macht. Es ist doch nicht so, als ob ein großer Konzern, als ob Volkswagen, als ob Apple, als ob diese Unternehmen komplett unabhängig wären von mittelständischen oder kleinen Unternehmen. Die existieren nur wegen mittelständischen und kleinen Unternehmen. Die hatten eine tolle Idee, aber letzten Endes umsetzen, sie zu befähigen, das jeden Tag wieder in den Markt zu bringen, funktioniert nur über ein Räderwerk kleiner und mittelgroßer Unternehmen zusammen mit diesen Großen. Dieser Struktur, jeder ist davon jedem anderen abhängig.
Das sind dann so Geschichten wie vor 2 Wochen, wenn man merkt, es geht um Grönland, alle haben Angst, aber dann merkt man, wir spielen gar nicht alle mit in der Region, bis man merkt, einer dieser Mittelständler sitzt in den Niederlanden und ist der Einzige, der die Maschinen für Semikontakte herstellt. Ja. Und plötzlich hört doch wieder jemand zu.
Ja, natürlich. Das ist in dem Moment, die dann immer marginalisiert und kleingeredet werden. Unser Europa, unser armes Europa, von dem Trump meint, wir wären ja alle überflüssig. So, und nein, wenn wir da mal zusammenstehen, dann zieht der Vollidiot den Schwanz ein. So, also das ist ja nur ein Beispiel. Insofern, es braucht einen langen Atem, aber es heißt auch, und ich finde gerade im Mittelstand, wenn der Mittelstand sich vielleicht noch untereinander mehr vernetzt, ist er auch noch eine stärkere Kraft. Mhm. Und dann kann er seine Power auch noch stärker und eindrucksvoller zur Schau stellen. Und letzten Endes ist es der Mittelstand, behaupte ich jetzt mal, die kleinen und die mittelständischen Unternehmen, die am Ende des Tages darüber entscheiden, ob ein Gigant überlebt oder nicht.
Ich glaube, das lässt du sehr gerne einfach so im Raum stehen.
Wir lassen das jetzt so stehen.
Ja. Aber wir sind schon 3 Minuten drüber. Gleichzeitig so viele Fragen wie noch nie. Das heißt, wir haben nur 7 Minuten Zeit, weil wir dürfen immer 10 Minuten überziehen, lieber Frank.
Okay. Und
jetzt müssen wir auch mal Geschwindigkeit beweisen, indem wir uns durch diese Fragen durcharbeiten.
Also nur ja oder nein?
Genau, ja oder nein. Die Frage war als erstes da, deswegen nehme ich sie auch dran. Danke für die Ausführung zu Macht der... Achso, halt, ich bin verrutscht hier. Was hat Sie bei Ihren Recherchen am meisten überrascht und wo unterschätzen wir unsere eigenen Handlungsmöglichkeiten am meisten?
Bei den Recherchen hat mich am meisten überrascht, was alles schon geht und dass wir im Grunde genommen nichts erfinden müssen für die große Transformation, weil alles schon da ist. Und was mich überrascht hat, ist, wie viele Menschen tatsächlich im Kleinen ihren Gestaltungsspielraum bereits nutzen, sich zusammentun und Dinge bewegen.
Leila fragt, welche europäischen Erfolgsgeschichten werden zu selten erzählt?
Also ich denke mal, dass Europa zum Beispiel bei der Energiepolitik schon sehr gute Ansätze gefunden hat und eigentlich auf einem sehr, sehr guten Weg war, bis halt leider so ein gewisser politischer Rollback als Grundtrend durch die verschiedenen europäischen Nationen dann gegangen ist. Aber dass man da eigentlich schon den Keim gesetzt hat, dass viele Leute daran glauben, dass es gar nicht mehr so lange dauert, bis die größeren Kapitalströme in Richtung nachhaltige Energien gehen und dass eigentlich nur noch so ein letztes großes Aufbäumen der Fossilindustrie ist, was leider sehr hartnäckig ist und auch sehr unangenehm in der Ausprägung, weil es sehr aggressiv getrieben wird. Aber die Vorarbeit, die da geleistet wurde im Energiesektor, ist in vielen europäischen Ländern wirklich eine tolle Sache. Aber das ist jetzt keine unbekannte Geschichte. Mhm. Die ganz unbekannten Geschichten, die sind auch mir unbekannt, muss ich gestehen.
Na, ich würde sagen, es gibt eine für mich die größte Erfolgsgeschichte ist, wir sind ein ganzer Kontinent voller Demokratien und freiheitlicher Lebensmodelle. Das ist der Hammer. Und das müssen wir verteidigen.
Bei dem Thema, danke für die Ausführung zur Macht der Tech-Oligarchen, sagt Hans-Jürgen Dicklow. Wie viel Zuversicht verbinden beide mit der rasanten Entwicklung von KI, Auswirkungen auf Arbeitswelt oder Teilhabe an der Demokratie?
Was ich damit verbinde?
Wie viel Zuversicht,
wenn du auf das KI-Thema guckst? Ich bin zuversichtlich, wie gesagt, ich war vor einigen Jahren längere Zeit im Silicon Valley, habe mich vielen da auch unterhalten, übrigens auch mit Peter Thiel den ganzen Tag mal verbracht, aber auch wieder mit ganz anderen es ist eben nicht so homogen, wie es jetzt dargestellt wird. Momentan ist es schick zu sagen, da sitzen nur Schurken, alles nur Bond-Schurken, sondern da sitzen jede Menge gute Typen und die jeden Tag daran interessiert sind, Themen wie Digitalisierung, KI und Robotik und solche Sachen in den Dienst der Menschheit zu stellen. stellen. Die haben verflucht viele gute Ideen. Also es ist eine sehr heterogene Landschaft, die man da betrachtet. Und wir müssen eben einfach auch durch Zusammenschlüsse, globale Zusammenschlüsse, Know-how-Zusammenschlüsse, dafür sorgen, dass eben die mit den bösen Absichten nicht gewinnen. Denn die Technologie ist nicht böse, die Technologie ist ja nicht schlecht. Sondern es gibt immer welche, die sie miss und welche, die sie gebrauchen wollen. Und wir müssen daran mitarbeiten, dass die, die sie zum Guten gebrauchen wollen, gestärkt und die anderen geschwächt werden.
Ich schiebe mal noch die nächste Frage unter, dann schaffen wir noch ein paar spannende Fragen. Was kann gegen den Anti-Intellektualismus wirken? Zum Beispiel, wenn intellektuelle Gedanken mit "Wir sind hier Bauern" beantwortet und abgetan werden. Was kann dagegen wirksam sein? Nimmst du das wahr, so ein Verpönen des komplexen Gedankengangs?
Ja, also ich war ein bisschen überrascht, dass selbst bei der deutschen Politik viele Rezepte, die andere Länder schon umsetzen können, in Deutschland abgetan werden mit dem Schlagwort "ist überkomplex". Ja? Und dann denke ich immer, das Volk der Dichter und Denker sollte jetzt nicht zu schnell sagen, für uns ist aber viel mehr überkomplex als für andere Europäer. Von daher, ja, ist es immer die Frage, wie lange man Ausdauer hat, an Themen dran zu bleiben, wenn sie halt ein bisschen kniffliger sind. Und dass in Deutschland leider auch immer wieder Dauerwahlkampf ist in irgendwelchen Bundesländern, das verleitet natürlich viele dazu zu sagen, wir können nur noch die einfachen Lösungen anbieten, weil alles andere dauert zu lang zu erklären und deswegen sagen wir einfach, es ist überkomplex. Nur wenn wir dann überholt werden von Franzosen, Italienern und Spaniern und so weiter, ne, Thema Plastiksteuer und so weiter hatten wir schon oft, dann fragt man sich, okay, wenn die anderen das so hinkriegen und die jetzt uns ja nicht unbedingt per se grundsätzlich intellektuell überlegen sind, was sagt das über unsere Ausrichtung in Deutschland? Und dann sind wir wieder bei dem Thema, ne, Chancenwahrnehmung, lieber das meiste richtig zu machen, als möglichst gar keine Fehler. Und da ist es wieder die Frage, wer kann diese Dynamik irgendwo reinbringen? Und da bin ich natürlich komplett bei dir, dass diejenigen, die Lust hätten und die Möglichkeit, sich auf neue Sachen einzulassen, weil sie nicht großtankermäßig von Börsenanalysten getrieben werden, das wäre die Chance wieder im Mittelstand. Und da hat ja Deutschland mehr als andere Länder. Und ich hoffe, dass diese Chance wiedererkannt wird. Das wäre etwas, was am Ende auch sehr stark gesellschaftsdienlich wäre.
Absolut. Ich habe ja nun wirklich keine leichten Themen. Ich habe Tiefsee, ich habe Weltraum, ich habe Quantencomputing, Paralleluniversen, ich habe Nahost gehabt. Alles Sachen, wo man sagen würde, hochintellektueller Kram. Und habe mir überlegt, wie kann ich Leute dafür begeistern, indem ich einfach versucht habe, es so unterhaltsam wie möglich zu erzählen. Und so war es damals am Lagerfeuer auch. Ja. Der am besten erzählt hat, bei dem bist du sitzen geblieben. Und ich glaube, wir brauchen einfach eine gute Erzähler, weil nichts ist langweilig, nichts ist dröge, alles ist spannend. Und die Frage ist immer nur, wie du es erzählst. Wir haben noch 40 Sekunden.
Hier sind noch super viele spannende Fragen, teilweise Fragen, die allerdings wieder ein Fass aufmachen würden, dem wir, glaube ich, einfach eine kommende Sendung widmen. Aber wir werden all die Fragen nehmen und auch nochmal an Frank Schätzing weitergeben, dass er auf jeden Fall reingucken kann, weil es auch bestimmt spannend für zum Beispiel dein eigenes Good News Format, Friendly Facts, dann kannst du das
gerne andere da einfließen lassen. Also her damit, ne? Wer gute Nachrichten hat, bitte immer rüber.
Immer, genau. Aber ich gehe mal noch kurz durch, was mir sonst so aufgefallen ist. Ich glaube, es gab einfach ein paar Bestätigungen. Also, danke für das Format. Spaceboy und Frosch als Mutmacher finden wir super. Es gab auch Zustimmung. Ne? Es braucht mehr Team. Glas ist halb voll als halb leer. Wir sehen hier einen, der schreibt, unsere Schüler und SchülerInnen üben Digital Awareness, Fake versus Facts, sinnvolleres aktives Nutzen von Chatty und Co. und kritisches Denken. Also das heißt, die Menschen setzen sich auch ein in der Schule, in der Bildung. Ich glaube, da sind sehr, sehr viele sehr engagiert und nehmen das einfach selbst in die Hand. Und das Spannende, weil das schließt jetzt den Kreis. Ich freue mich sehr über die Sicht auf den Mitarbeitenden der DB. So geht es mir auch und das macht mich wirklich zuversichtlich. Also, wenn... alles, was in Deutschland schief läuft oder in den Nachrichten auf einen einprasselt, anscheinend die Freundlichkeit der Deutschen Bahn holt es wieder raus. Ja.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. ich würde sagen, wir sind schon wieder 10 Minuten drüber. Daher vielen, vielen Dank, dass Sie bis zum Schluss mit dabei waren. Falls Sie sich doch früher verabschieden mussten oder jemand, den Sie kennen, sich verabschieden mussten, Sie können das alles einfach im Nachgang nochmal anschauen. Mittlerweile auch als Podcast auf allen Podcast-Plattformen, sowieso immer auf diezuversichtlichen.de. Da gibt es auch den Newsletter. Am besten abonnieren, dann sind Sie auch bei der nächsten Sendung mit dabei. Das ist nämlich Professor Büttner vom Fraunhofer Institut in knapp einem Monat. Und Reinhard, jetzt musst du mir kurz helfen. Ich glaube, es ist der 4. März. Ja. Ja, ich höre ja. Also 4. März, die nächste Sendung. Genau. Wird großartig. Unbedingt den Newsletter abonnieren, dann verpasst ihr die nächste Sendung nicht. Und ich glaube, da werden wir tatsächlich das ein oder andere kritische Thema, was ja auch noch in den Kommentaren aufkam, gerade um das Thema Geopolitik, werden wir da auch nochmal angehen. Bis dahin erstmal vielen, vielen Dank, Frank, dass du heute vorbeigeschaut hast.
Gerne. War schön bei euch.
Vielen Dank, lieber Reinhard. Und natürlich vielen, vielen Dank an alle, die im Stream waren. Es waren tatsächlich noch mal mehr als bei unserem Peak bisher. Jetzt sind wir bei 76.000 gelandet. Also falls du irgendwann Robert Habeck wieder triffst, kannst du diese Karte auf den Tisch legen.
Nimm das.
Genau. Ja. Ja. Bei den die Zuversichtlichen. Ja. 6.000 mehr, genau. Mhm. Aber das Wichtigste ist, alle, die zugeschaut haben, sorgen Sie natürlich für die guten Nachrichten, schauen Sie proaktiv rein, teilen Sie die. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Wir haben gehört, es gibt unglaublich viel Wertvolles, was drauf passiert. Für mich habe ich mitgenommen, von Detroit lernen, gerade für Stuttgarter, sehr wichtig wahrscheinlich in Zukunft. Nicht nur die größte Transformationsaufgabe,
sondern... Die Brachfläche von Stuttgart 21, meinst du, wo da nichts mehr fährt.
Und das habe ich letzte Woche gelernt, anscheinend die heißeste Stadt in Deutschland künftig. Also da scheint das Thema, was du angesprochen hast, unglaublich wertvoll zu sein. Die machen auch schon ganz viel in der Richtung. Aber damit schließen wir für heute Abend. Vielen, vielen Dank. Lasst uns all die Gedanken in die Praxis übernehmen, weil wir haben ja gehört, das Wichtigste ist nicht die Erzählung, sondern das Erfahren. Mhm. Dankeschön.